Bruder Heller sprach in Bühlenhausen im Jahr 1957 über das Thema Bewahrung.
Meine Brüder und Schwestern, ihr lieben Freunde und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, ich möchte euch heute ein Zeugnis geben über eine gewaltige Wahrheit, die nicht nur uns persönlich angeht, und zwar sehr dringend und eingehend betrifft, sondern die in ihrer Weite das ganze Weltall umspannt. Eine Wahrheit, die nicht genug betont werden kann und doch so wenig betont wird. Es ist die Wahrheit nicht von der Errettung und nicht von der Vollendung. Es ist die Wahrheit von dem Zwischenstück, von dem Bindeglied, von der Brücke, die von der Errettung, der Bekehrung zur Vollendung, zur Verklärung führt. Es ist das, was die Schrift nennt, die Bewahrung. Ihr werdet noch nicht sehr viel Predigten und Bibelstunden und Evangelisationen über Bewahrung gehört haben. Und doch ist das, was die Schrift darüber sagt, ungemein groß und gewaltig. Wie gesagt, zunächst im Blick auf unsere Person, dann aber im Blick auch für den Gesamtplan Gottes. Und so möchte ich heute aufgrund der Schrift eines einzigen Wortes, Tereo, aber ich will diese Fremdwörter nicht nennen, ich will ganz einfach es so darstellen, dass es jeder fassen kann. Es ist so, wie der General von Vieban oft sagte, einer der bedeutendsten Gottesmänner, die Errettung eines Menschen ist ein großes Wunder, aber die Bewahrung, dass er nun auch normal wächst und sich entwickelt, ist ein noch größeres Wunder, während die Vollendung das größte Wunder ist. Bleiben wir also heute bei dem zweiten Stück stehen, aufgrund dieses kostbaren Wortes, dieses gesegneten Gottesmannes, des Generals von Vieban. Es war mir nebenbei bemerkt, neulich ein eigenartiges Erlebnis, als ich weiß nicht mehr, wo es war, in Hannover oder in Bielefeld, war es wohl, vor 3-4 Wochen, dass mir Verwandte von dem General von Vieban sagten, also Offiziere, die mit ihm verwandt sind, der war ja General, und das sind jetzt wieder Offiziere, junge Männer der neuen Wehrmacht, die sagten, ja, unser alter Großonkel, das war mal ein komischer Kerl. Oh, das war ein komischer Kerl. Der hat immer von Jesus gesprochen und hat immer die Bibel gelesen und ist rumgezogen und hat gepredigt. Nö, so ein verrückter Kerl, ja, das war unser Onkel. Und da sagte ich den Berichterstattern, hört doch mal, ihr habt ja keine Ahnung, was das für ein begnadeter und bedeutender Mann war. Ich wollte, ihr wäret alle so, wie euer Großonkel war. Ja. General von Vieban, ein begnadeter Mann. Und der wird heute empfunden als ein komischer Kerl. Dürfen wir uns nicht wundern, dass der Herr Jesus von seinen Zeitgenossen und dass der Apostel Paulus von denen, mit denen er zum Teil zusammenarbeitete, geschmäht und verworfen und als Sonderling abgelehnt wurde. Das nur nebenbei. Die Errettung ein großes Wunder, die Bewahrung ein größeres Wunder. Nun sind ja unter uns hier wohl die meisten errettet. Es werden nicht sehr viele sein, vielleicht nur 2-3 Handvoll, die noch nicht errettet sind. Aber die können es ja heute werden. Die können es heute werden, wenn sie das Heil ergreifen. So wichtig und so grundlegend die Errettung ist, die Bewahrung ist in gewissem Sinn noch wichtiger. Ich will das an einem einfachen Bild erklären. Was ist wichtiger, dass ein Kind geboren wird oder dass dann dieses neugeborene Kind auch richtig gepflegt wird, beschützt, bewahrt, gespeist, gedrängt und so weiter, dass ihm kein Unfall zusteht. Was ist wichtiger, die Geburt eines Kindes oder nun die Bewahrung und Pflege und Erziehung eines Kindes? Was ist wichtiger? Das eine so wichtig wie das andere. Die beiden gehören zusammen. Und genauso wie im irdischen Leben, ihr Lieben, ist es auch im geistlichen Leben. Wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, dann muss er bewahrt werden. Wir brauchen die Bewahrung. Dazu benutzt Gott Menschen, ganz gewiss. Aber im tiefsten und letzten Grunde ist er nicht nur der Retter, er ist auch der Bewahrer und ist auch der Vollender, im tiefsten Grunde. Aber er bedient sich dazu solcher Werkzeuge, die bereit sind, ihm zu dienen. Und das ist ein ungeheures Vorrecht, ein Mitarbeiter und Ausführungsorgan seines Gottes zu sein. Wenn wir wüssten, welch ein Vorrecht das ist, was das bedeutet in den Augen der Himmelswelten und in den Herzen Gottes, wenn ein Mensch sagt, oh Gott, ich will nicht mehr dem Fleisch und der Sünde und dem Hochmut und der Mode und dem Essen und Trinken und Genuss und meinem Radio und Fernseher und Schundroman dienen, ich will dir dienen, mein Herz soll glühen, schlagen allein für dich. Wenn das in einem Menschen vor sich geht, was das bedeutet, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, von welch einer Größe, von welch einer Revolutionskraft das ist unter den Engeln und unter den Dämonen und für Gott selbst. Deshalb will ich heute Mittag ein Zeugnis sagen von der Bewahrung. Das Wort bewahren ist ja ein eigentümliches Wort. Das heißt eigentlich beobachten, auflauern, bedeutet auf der Hut sein oder bedeutet in Haft halten. Ich will euch zum Beispiel eines sagen, was euch da sofort klar macht, wie wichtig die Bewahrung ist. Wenn ein römischer Kriegsknecht oder meinetwegen auch ein Gefängniswärter, wenn der Leute hatte, die entweder im Gefängnis unten saßen oder die er irgendwo hintransportieren musste oder die er irgendwo festhalten musste, dann wurde zum Beispiel der Wärter an den er bewahren musste, mit einer eisernen Kette angeschmiedet. So war der Apostel Paulus durch eine eiserne Kette angeschmiedet an das Handgelenk seines Wärters. Und die wurden dann alle, ich glaube, die römische Wache hat alle 3 oder 4 Stunden abgelöst. Wer weiß es? 3 oder 4 Stunden. Die wurde dann abgelöst und da wurde dann die Kette aufgeschlossen, das um das Handgelenk und um einen anderen Kriegsknecht. Und stellt euch das vor, was das bedeutet. Der Kriegsknecht, der musste dem zu allem die Erlaubnis geben. Wenn meinetwegen der Gefangene einmal seine Bedürfnisse verrichten wollte, da musste er erst den Kriegsknecht fragen und der ging dann mit der Kette. So war das, mit der Kette. Und dieses Gebundensein, das heißt das Bewahren. Und so sollen wir auch mit Ketten der Liebe, mit Seilen der Dankbarkeit an Christus gebunden sein. Das ist ein ergreifendes Bild. Wenn zum Beispiel ein Kerkermeister, ein Gefängnisdirektor, auf Deutsch, modern ausgedrückt, wenn dem ein Gefangener durchbrannte, dann wurde der mit dem Tode bestraft. Deshalb wollte auch der Kerkermeister von Philippi, als dieser Erdbeben kam und er glaubte, als die Türen aufsprangen und die Hagen aus den Wänden rissen. Deshalb wollte der was tun. Der wollte sich das Leben nehmen, der wollte sich umbringen, weil er wusste, ich bin dem Tod verfallen. Und er sagt, Paulus, halt, tue dir nichts an, wir sind alle da. Keiner läuft weg, wir sind alle da. Wir müssen das einmal verstehen. Und da haben wir einen Begriff von der Bewahrung. Die Bewahrung bedeutet also ein gebunden, ein gefesselt sein an den, der uns bewahren soll. Und das ist ein wichtiger Akt. So wichtig wie die Bekehrung eines Menschen ist, dass ein Mensch sein Leben Jesus gibt, was ja Gott sei Dank die allermeisten unter euch getan haben, genauso wichtig ist es, dass man nun bei Jesus bleibt. Paulinisch gesehen, dass man in ihm bleibt. Denn unsere Bindung an den Herrn ist nicht eine äußerliche, sondern ist eine innere des Herzens, der Liebe, des Geistes, des Glaubens, der Sehnsucht, der Freude, der Kraft, der Seligkeiten und Wonnen Gottes. Da ist man gebunden an Christus. Das heißt bewahren. Und nun will ich euch von dem bewahren, wenn es geht,
sieben Hauptpunkte sagen. Erstens, wir werden bewahrt in der Welt und von der Welt. Das betet schon Jesus im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, im 15. Vers, wenn er da betete, Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Denn die Welt um uns ist böse, verführerisch, betrügerisch. Das Grundprinzip der Welt besteht aus Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Die Welt ist erfüllt von Mördern und Lügnern und Betrügern auf allen Gebieten. Das ist alles fromm getarnt, das sieht dann nach außen sieht das alles schön aus, aber in Wirklichkeit ist die Welt von dämonischen Kräften erfüllt. Und da werden wir bewahrt in der Welt und werden bewahrt vor der Welt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Zweitens, wir lesen im 1. Thessalonicher Brief, dass wir vollständig bewahrt werden nach Geist, Seele und Leib. Viele sagen, das Seelische im Menschen muss zerstört werden. Ist gar nicht wahr. Das muss bewahrt und erklärt werden. Das Seelische, das ist das natürliche, das Temperament, seine Eigenart. Das soll bewahrt werden. Nach Leib, Seele und Geist. Und zwar vollständig. 1. Thessalonicher 5, 23. Und dann ist das Bewahrtwerden, gehört zu den drei Hauptstücken, die in einem der schönsten Briefe genannt werden, aber in einem der unbekanntesten Briefe, in dem Judasbrief. Da werden wir genannt, wir sind geliebt, berufen und bewahrt. Wir sind von Gott geliebt und deshalb ruft er uns und sagt, komm zu mir und werden von ihm bewahrt. Wofür werden wir nachher sehen? Da steht in Judasbrief, Kapitel, Vers 1. Welches Kapitel wohl? Ja. Bis Kapitel, im Judasbrief. Ja, ihr Bläser. Weiß keins. Es hat nur eins Kapitel. Der Judasbrief hat nur eins. Also, Judas 1 ist ein wunderbarer Brief. Ich lese ihn immer wieder mal von Zeit zu Zeit mit immer steigendem Gewinn durch. Denn wenn ich ihn zum 384. Mal lese, da habe ich mehr, als ich ihn zum 383. Mal gelesen habe. Ja, ja. Das ist der Unterschied zwischen dem Wort Gottes und dem Kitsch, den die Welt bietet. Den Liebesschnulzen und den Kriminalromanen und den Zeitungslügereien, Zeitungsschwindel. Naja, das war Nummer eins. Wir werden bewahrt in der Welt, wir werden bewahrt vollständig und wir werden geliebt, berufen und bewahrt nach dem Judasbrief. Zweitens. Es gibt nicht nur eine Bewahrung der Gläubigen, nicht nur wir werden bewahrt, sondern es werden bewahrt die Himmel und die Erde, wie sie jetzt sind, fürs Feuer. Das lesen wir in 2. Petri 3, Vers 7. Ich will euch auch dieses gewaltige Wort vorlesen, damit es sich euch einprägt, damit wir eine rechte Einstellung haben zu der Welt. Da heißt es, die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer behalten, auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Die Erde, die jetzt da ist, die ist hervorgegangen aus einer zerstörten Urerde, Urwelt, durch Wasser. Das war nicht die Sündflut, das waren die gewaltigen Wasserkatastrophen von 1. Mose 1, Vers 2. Die brachen herein, Zerstörungswasser, und damals wurde die Erde vollkommen verwüstet. Und dann hat Gott aus dieser zerstörten Erde durch Scheidung von oben und unten, von Wasser und Erde, von Licht und Finsternis und so weiter, eine neue Erde gemacht. Und das ist nun die jetzige Erde. Und die jetzige Erde, die heißt Kosmos. Die ist keine Leucht- und Lichts- und Herrlichkeitserde mehr, wie sie war, sondern sie ist jetzt so ein Zwischending. So ein Mittelding. Da sind gute Kräfte, das sind böse Kräfte. Da ist Licht und Herrlichkeit und Glanz für den, der glauben kann. Und das Finsternis und Angst und Ekel und Sünde und Grauen und Verzweiflung für die, die nicht glauben wollen. Das ist die jetzige Erde. Und die wird aufbewahrt, aber nicht fürs Wasser. Die Wasserkatastrophen sind abgeschlossen.
Dafür hat Gott sogar ein Siegel gegeben. Wisst ihr was? Regenbogen, ja, der Regenbogen. Das soll mich erinnern, dass ich die Erde und die Tiere und die Pflanzen und die Menschen nie mehr durch Wasser wegraffen werde. Werde ich nie mehr tun. Das ist der Regenbogen. Das ist das Erinnerungszeichen, das Gott sich selbst gegeben hat. Ja. Und die jetzige Erde wird bewahrt fürs Feuer. Also die Erde und die Himmel werden verbrennen. Die werden untergehen. Das wollen wir uns vor Augen halten. Wir werden mal verbrennen. Ob die ein bisschen früher verbrennen oder ein bisschen später, darauf kommt es gar nicht an. Aber die werden verbrennen. Das heißt, Himmel und Erde werden fürs Feuer bewahrt. Alles dem Gericht, alles dem Feuer verfallen. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann hängen wir nicht mehr unser Herz an diese Erde und auch nicht an die Himmel. Die werden alle verbrennen. Die Himmelskörper und die Erde und alles geschaffen wird verbrennen. Das Feuer aufbewahrt. Das ist eine Tatsache. Diese Verbrennung ist nicht das Letzte. Aber sie ist ein Übergang und eine Notwendigkeit und ist ein schmaler Weg, durch den alles hindurch muss, durch die Verbrennung. Und diesen Feuerbrand, den die Erde einmal und das Weltall erleben, den erleben wir innerlich, wenn wir zum Glauben kommen. Und wenn wir mit der Sünde kämpfend der Sünde absterben, dann brennt es in uns, dann brennt es in uns. Und wenn das Feuer der Liebe Gottes fällt auf den Altar unserer Herzen, dann brennt es in uns. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Wenn uns die Bibel aufgeht und wir erkennen da was und sagen, das ist ja groß, das ist ja wunderbar, da fängt unser Herz an zu brennen. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Die kann nur er uns öffnen. Das brennende Herz, erst im Gericht über die Sünde, im Selbstgericht und dann in der Freude, in der Ergreifung des Heiles. So erleben wir das Brennen innerlich. Die Welt, die davon nichts weiß, die weder über ihre Sünden brennen will, noch über die Liebe Gottes brennen will, sondern die entbrennen will in Fleischeslusten, Augenlusten, Hochmut des Lebens. Die entbrennen will für ihre Fußballspieler und für ihre Tänzerinnen und für die Unzucht und für die Bosheit und für das Fressen und Saufen. Davor wird die Welt entbrennen. Mehr will die ja nicht. Die wird immer äußerlich brennen. Aber wir, die wir innerlich brennen, in der Sündenerkenntnis und dann in der Heilsfreude, wir werden dieses Äußerliche verbrennen. Das werden wir nicht durchlaufen müssen. Das werden wir nicht. Was wir jetzt innerlich durchleiden in der Verbindung mit Jesus und durchlieben an Leid und Glück, das haben wir den anderen voraus, die jetzt nur für das Böse brennen und aufbewahrt werden fürs Gericht. Das ist das Zweite. Himmel und Erde werden fürs Feuer aufbewahrt. Drittens, die Engel und die Ungerechten, das sind die Bewohner der Erde sind die Ungerechten und die Bewohner der Himmel sind die Engel. Und diese Engel und diese Ungerechten, die werden auch aufbewahrt. Das lesen wir im 4. und 9. Vers von 2. Petri 2. Und da heißt es, Engel, welche gesündigt hatten, wurden nicht verschont, sondern in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt und Ketten der Finsternis überliefert, um aufbewahrt zu werden fürs Gericht. Die werden aufbewahrt fürs Gericht. Die Engel liegen, viele Dämonen, in Ketten der Finsternis und werden aufbewahrt. Und nicht nur die Engel, sondern auch die Menschen im 9. Vers. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten. Das sind Menschen, die ihre Seligkeit in Gott suchen. Man kann seine Seligkeit, sein Glück, seine Freude, die Kraft seines Lebens, die kann man suchen in der Sünde, das kann man. Man kann sie auch suchen in Gott. Und wer sie in Gott sucht, ist ein Gottseliger, der seine Seligkeit in Gott findet. Und die wird er aufbewahren. Zu retten. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Die Ungerechten aber aufzubewahren, auf den Tag des Gerichtes, um bestraft zu werden. Wir werden nicht bestraft, obwohl wir die Strafe verdient haben. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass wir nicht bestraft werden, obwohl wir Strafe verdient haben? Ganz einfach dadurch, dass ein anderer stellvertretend die Strafe, die du und ich verdient haben, auf sich nahm. Weißt du, wer der ist? Der heißt Jesus Christus.
Der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Das ist das Evangelium, ganz einfach. Den nehmen wir, den ergreifen wir und sagen, Herr, die Strafe liegt auf dir. Du hast für uns gelitten, du hast alles getan. Du hast das, was ich nie könnte, vollbracht. Ich danke dir, ich danke dir. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werk und immer während der Begier. Ich will dich lieben. Schönstes Licht, bis mir das Herz zerbricht. So sagen wir. Und die anderen sagen, die sind verrückt. Sagen die anderen. Ja. Meine Freunde, darauf kommt es an. Das ist das dritte Stück. Hier, Engel und Ungerechte werden bewahrt. Davon redet auch der Judasbrief, aber ich will nicht immer nur eine Stelle anführen. Die anderen werdet ihr finden bei euren Bibellesen. Nun komme ich zu einem vierten Punkt. Und das ist etwas Wunderbares. Für uns wird aufbewahrt unser Erbteil droben im Himmel. Aber wir sind aufbewahrt. Wir werden aufbewahrt, aber das Erbteil da oben genau aufbewahrt. Das ist was Herrliches. Ich will einmal zwei Stellen lesen, eine aus dem 1. Petri-Brief und eine aus dem Kolosserbrief. 1. Petri 1, Vers 4 und Vers 5 wollen wir nachlesen. Da heißt es, wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Für uns ist also etwas aufbewahrt, das ist nicht verweslich, das ist nicht befleckt und das ist nicht verweltlich. Das ist nicht aufbewahrt. Alles, was auf der Erde ist, das ist verweslich, ist befleckt und ist verweglich. Es ist nichts auf der Erde, was nicht allmählich kaputt geht und nicht mehr funktioniert. Auch zum Beispiel hat man bemerkt, erst in den letzten Jahrzehnten, dass zum Beispiel dass der beste Stahl, dass der allmählich ermüdet, jeder Stoff ermüdet und Bruchstellen bekommt und auf einmal kaputt geht. Weil es kaputt ist. Kaputt, ist alles kaputt. Geht alles zugrunde. Alles ist befleckt. Alles ist verweslich. Alles ist verderblich. Auch der Stoff ermüdet, genau wie unser Körper. Und geht kaputt. Auch die beste Maschine. Auch die schönste Uhr. 5 Jahre Garantie. Nach 3 Jahren ist es schon kaputt. Ja, genau, ist kaputt. Und es steht in der Schrift, und dieses Wort hat mir ungeheuer gedient. Das will ich euch sagen. Es steht in der Schrift. Alle Dinge sind dazu bestimmt, um durch den Gebrauch zerstört zu werden. Wisst ihr, wo es steht? Steht im Kolosserbrief. Kolosserbrief. So viel ich weiß, Kapitel 2, Vers 19, aber wir wollen mal gucken. Kolosserbrief. Nein, nicht Vers 19. Alle Dinge sind dazu bestimmt, durch den Gebrauch zerstört zu werden. Da jetzt finde ich es nicht. Such zu mal, vielleicht hat einer. Doch, Vers 22.
Und wohl der Graf hat, das sei für uns dann auch ein Trost, wenn so eine Bibel lesen
will. Oh ja, Vers 22. Früher, als ich noch jung war und schön und wohlriechend, da habe ich die Bibelstellen gewusst, aber heute weiß ich nicht mehr. Nicht mehr so gut. Also, Vers 22. Dinge, alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt. Meine Lieben, alle Dinge, alles was geschaffen ist, alles was auf der Erde ist und in den Himmel ist, auf den anderen Körpern, alles was geschaffen ist, ist bestimmt von Gott, dass durch den Gebrauch, durch die Abnutzung, durch das Funktionieren einmal zerstört wird. Seitdem ich das weiß, habe ich innerlich Lösungen erfahren. Früher habe ich mich geärgert, wenn mal was kaputt ging. Das mache ich nicht mehr. Weil neulich ist mir was ganz Wertvolles zerbrochen. Ich weiß gar nicht mehr was. Da sagte ich, Herr, ich danke dir auch dafür. Wir sollen ja danken alle Zeit für alles. Auch das ist bestimmt, um durch den Gebrauch zerstört zu werden. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe so einen schönen Kochtopf gehabt. Komisch, falls mal Kaffee oder was. Und da habe ich vergessen auszuschalten und habe an meinem Schreibtisch gesessen. Und auf einmal nach einer Stunde habe ich gedacht, euch stinkt es aber. Und da war der angebrannt. Der war zerschmolzen und ein Tischchen warm geworden. Ja. Früher hätte ich mich geärgert. Aber ich habe gesagt, Herr, das war keine Absicht von mir. Ich habe es nicht absichtlich getan. Und ich danke dir, es wird ja alles einmal. Und war getröstet. Habe ich euch mal erzählt vom Vater Stanger und dem 15-jährigen Kind, das so fürchterlich ängstlich war? Habe ich das mal erzählt? Das ist so schön, diese Geschichte. Gestattet mir, dass ich sie erzähle. Weißt du sie? Ja, also ich erzähle sie euch. Du hast es sicher schon gehört mit deinem Apparat. Auch natürlich. Ja. Du hast es schon irgendwo auf dem Tonband. Ja. Es ist eine Geschichte, eine wahre Begebenheit vom Vater Stanger, aus der jeder Theologieprofessor und jeder Professor der Psychologie und Psychoanalyse nie lernen könnte, wenn die Hohen Herren lernen wollten, was der Vater Stanger sich da geleistet hat. Da war in der Arche ein junges Mädchen gekommen, war früher bei einer Stiefmutter gewesen, ist handelt worden und es ging nicht gut, also kurz und gut, fromme Menschen haben sie in die Arche gebracht. Und da wollte sie jetzt dienen und wollte lernen und wollte. Und die war voller Angst, die hatte Angstkomplexe, sie zieht das und betet, sie macht was verkehrt oder sie macht was kaputt. Oder sie blamiert sich vor dem Vater Stanger, vor dem einer heiden Respekt hat, wie so ein Halbgott betrachtet. Das ist so bei Kindern, das müssen wir verstehen. Und hat eine schreckliche Angst gehabt, die war geladen mit Angstkomplexen, das Kind. Und eines Tages nun, da wurde gerade der Tisch gedeckt und der Vater Stanger ging gerade vorbei und da hat das Kind einen Stoßteller oder einen Teller, ich weiß nicht mehr, jedenfalls Teller, den ich auf den Tisch nehmen wollte und die Gegenwart vom Vater Stanger hat sich so mit Angst erfüllt, dass ich den Teller fallen ließ und er fiel auf den Boden und war in 1000 Scherben. Wenn auch nicht gerade 1000, aber er war kaputt. Ne? Ja. Und das Kind brach in Tränen aus und konnte sich nicht mehr fassen. Da sagte Vater Stanger, meint er, was der gemacht hat? Meint er, der hätte sie ausgeschimpft? Der Vater Stanger hat Folgendes gemacht. Ich habe es von glaubwürdigen Zeugen. Der sagt, da, du hast einen Teller kaputt gemacht. Der kostet 36 Pfennig. Das ist ein einfacher Steingutteller. So viele haben Sachen damals gekostet. Der kostet 36 Pfennig. Aber das ist gar nicht so schlimm. Und dass du keine Angst hast, mache ich auch einen kaputt. Das hat den nächsten genommen und auch nicht. Hast du auch nicht gewusst, gell? Die Quirlen. Weißt du die Geschichte? Du weißt es. Ja, also. Und da hat er Dente zugeschmissen. Und da hat das Kind große Augen gemacht und hat gedacht, naja, wenn der einen Teller absichtlich kaputt macht, dann wird er mich nicht bestrafen, wenn ich einen Teller unabsichtlich kaputt mache. Und dem Kind wurde dadurch geholfen, es vollzog sich in ihm das, was man nennt, eine Lösung. Psychologisch, eine Lösung. Das Kind war von seiner Angst, von seinem Krampf, von seinen Minderwertigkeitskomplexen, wie man sie auch nennt, gelöst und entwickelte sich dann gut. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe nur von zuverlässigen Zeugen diesen Teil der Geschichte gehört. Das war ein Seelsorger von Gottes Gnade. Was hätte ein anderer gemacht? Der hätte wenigstens, das Wenigste wäre gewesen, dass er ein böses Gesicht gemacht hat. Aber dass er noch einen Teller dazugeschmissen hätte und hätte gelacht, das hätte keiner gemacht. Da sieht man, was eine göttliche Weisheit für Wege gehen kann, meine lieben Freunde. Das nur am Rande, aber ich hoffe, manchem damit gedient zu haben. Alles, was auf der Erde ist, geht kaputt. Wird zerschlagen, geht in Trümmer. Alles, alles. Die Erde selbst und die Himmel haben wir gelesen. Aber wir haben ein Erbteil, das geht nicht in Trümmer, das geht nicht kaputt, das verwest nicht, das verwelkt nicht und das kann man auch nicht beflecken. Die Güter, die droben bereit liegen, ich will da mal ein Stück nennen, dein Auferstehungskörper, der liegt dort oben bereit, ein neuer Körper ohne Sünde, voller Kraft und Gesundheit, da liegt da oben bereit. Der kann nicht befleckt werden, der kann nicht verwesen oder verwelken, wie das Metall an einem Auto. Und wenn wir das einmal erfassen, für uns wird aufbewahrt ein Erbteil, unverweslich, unbefleckt, unverweglich in den Himmel. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's acht. Die ihr aufbewahrt werdet, also das Erbteil wird aufbewahrt für uns. Und wir werden aufbewahrt für dieses Erbteil, die ihr aufbewahrt werdet durch Gottes Macht, durch den Glauben. Wodurch werden wir aufbewahrt? Durch die Macht Gottes oder durch den Glauben?
Beides
zusammen, ja. Hier sehen wir, dass die menschliche, nein, ich will so sagen, dass die göttliche Philosophie weit überragt. Wir werden sagen, entweder bewahrt uns Gott, oder werden wir bewahrt durch unseren Glauben. Wenn uns Gott bewahrt, naja, da können wir uns ja ruhig mal gehen lassen, der bewahrt uns ja. Und wenn wir durch unseren Glauben bewahrt werden, da brauchen wir uns Gott nicht zu helfen, wir haben ja fünf starken Glauben. So machen wir es, und das ist falsch. Wir werden bewahrt durch Glauben bewahrt werden, da brauchen wir uns Gott nicht zu helfen, wir haben ja fünf starken Glauben. So machen wir es, und das ist falsch. Wir werden bewahrt durch Gottes Macht. Das Wort heißt eigentlich nach dem Griechischen in Folge oder Kraft oder wegen der Macht Gottes werden wir bewahrt durch den Glauben. Wir werden bewahrt für das Erbteil in den Himmeln. Und das Erbteil in den Himmeln wird bewahrt für uns. So. Und wer macht das? Unser Glaube oder Gott? Wer macht es? Beides. Gott, aber er benutzt dazu unseren Glauben. Das heißt unsere Hingabe, unsere Weihe an ihn. Das benutzt er. Wenn wir so stehen, dass wir ihm immer wieder unser Leben geben, unser Herz schenken, wir greifen, sie weihen, die Sünde verurteilen, Nein sagen zum Teufel und zur Forderung des Fleisches, Stunde um Stunde, Tag und Nacht, Augenblick um Augenblick und Ja sagen zu Gott, dann werden wir bewahrt. Und wenn wir das nicht tun, dann stolpern wir und fallen in manche Sündenpfütze, in manchen Dreck, sind dadurch noch nicht verloren. Aber dann müssen wir gereinigt werden. Dann sind, das kann rasch gehen, wenn wir uns sofort reinigen, und das kann schwere, schwere Äonen des Gerichtes kosten. Brüder, das sind alles ernste Dinge, die wir einmal klar durchschauen müssen. Wir haben also gesehen, wir werden bewahrt für das Erbteil wird bewahrt für uns. Aber nicht nur Petrus schreibt davon, auch der Apostel Paulus, der dankt dafür, Kolosser 1, Vers 5 und 6, der dankt, dass die Kolosser ein Erbteil in dem Himmel haben. Und Paulus sagt, ihr Kolosser, ich danke Gott für euer Erbteil, das für euch aufbewahrt wird. Die Kolosser selbst danken nicht, haben gar nicht dran gedacht. Aber Paulus denkt dran und dankt dafür. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 5 und 6, die beiden Wahrheiten. Wir danken Gott alle Zeit wegen der Hoffnung, oder der Hoffnungsgüter, das Wort Elpis heißt sowohl Hoffnung als auch Hoffnungsgut. Die Hoffnung haben wir in uns, das Hoffnungsgut haben wir dort oben. Man kann dieses Wort mit beiden deutschen Worten übersetzen, Hoffnung oder Hoffnungsgut. Wegen der Hoffnungsgüter, der Elpida, heißt es im Urtext, die für euch aufgehoben werden in den Himmeln, von welchen ihr gehört habt. Das heißt, im Himmel werden für uns große und gewaltige Dinge aufgehoben. Aber ich habe euch eines genannt. Das eine davon ist unser Auferstehungsleib. Ich nenne euch noch etwas, was aufgehoben wird. Nicht für alle, aber für viele. Das ist die Krone. Die Krone. Die ist mir aufbewahrt worden, schreibt Paulus. Und die wird mir gegeben werden. Wir haben noch mehr Dinge, die in den Himmeln sind. Außer dem Auferstehungsleib und der Krone. Wir haben Kräfte und Mächte und Seligkeiten und Freuden und Aufgaben und Besitztümer und Genüsse und Seligkeiten, die uns all oben aufbewahrt werden. Die haben wir jetzt noch nicht, aber die werden uns gegeben. Das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas Wunderbares. Ich habe das mal miterlebt mit einem jungen brechischen Freund, der am Ende des Krieges gefallen ist. Der war in einem Offizierskurs als gewöhnlicher Soldat und hat mir dann geschrieben, ich komme von meinem Kurs,
muss ich dann gleich in die Front. Ich schicke dir weil meinen Offiziersanzug und was dazu gehört zu und dann kleide ich mich um bei dir. Da komme ich, es geht etwas schnell und dann nehme ich ein Bad bei dir und kleide mich um und bitte halte mir alles bereit. Da habe ich schon Ordnung bekommen. Und da waren dann Offizierskleidung drin, Mütze und feine Schuhe und was so dazugehört, nicht mehr zu den Eitelkeiten eines Offiziers. Und das hat er mir zugeschickt. Und ich habe das dann fein in meinen Kleiderschrank gehängt. Ja, und dann kam er. Ich sah noch, sehe noch kommen. Kam er als ein gewöhnlicher Lanzer mit so einem alten, schmutzigen Karton, hat er da in der Hand. Und so eine Feldkrätzchen da auf dem Kopf. Da war es, wie so war. Es war so 2,43 um die Zeit etwa. Da kam er an. Dann hat er sich ausgesogen, seine Brocken. Und ich habe ein Bad laufen lassen. Dann hat er mich gebadet und kassiert und gewaschen. Und dann ist er in mein Schlafzimmer und hat dann die Tür aufgemacht im Spiegel. Dann hat er sich so, da hätte er mal sehen sollen. War doch ein ziemlich junger Kerl und wie der dann aus wie aus dem Ei gepellt da vorne gestanden hat. Ja. Oh, das kann er sagen. Und dann bin ich mit ihm an die Bahn gegangen. Da hat er aber keine alten Karton mehr gehabt. Oh nein, da hat er nicht mehr gehabt, da hat er eine feine Aktentasche gehabt. Und dann, als wir kaum aus dem Tor draus waren, da kamen zwei Unteroffiziere vorbei, wie es denn sah. Haben sie aber stramm gegrüßt. Da sagt er, guck mal da, als ich herkam, habe ich die Unteroffiziere grüßen müssen. Als ich herkam von der Bahn. Und jetzt grüßen die mich. Sagt er, was wird das erste Mal sein, wenn wir unseren Auferstehungsleib haben? Der Unterschied zwischen diesem armen Stiegleib des Todes und der Sünde und dem Auferstehungsleib der Ehrlichkeit, der ist doch größer als zwischen dem Anzug eines Lanzers und eines Offiziers. Glaubt ihr das auch? Hoffentlich. Jetzt grüßen wir die da oben, Geister und Engel und Mächte. Aber wenn wir in der Auferstehung, in der Gleichheit Christi durch die Welten fahren, dann grüßen die uns. Denn wir sind emporgehauptet über jedes Fürstentum und jede Gewalt. So ist uns dieses Erlebnis, dieses einfache Erlebnis, wie sich dann mein Bruder Hans, zwar der Hans Wiederkehr, wer ihn gekannt hat, oder er wird gehört haben von ihm, was er da hatte, dieses Erlebnis, war mir ein wunderbares Vorbild auf das, was wir erleben, wenn wir einmal eingehen zu unserem Herrn. Ja, alles Vergängliche wird uns zum Gleichnis. Ich will mich eilen, ich komme zu einem fünften Punkt. Nicht nur, dass wir bewahrt werden, dass ein Erbteil bewahrt wird, dass die Himmel bewahrt werden, dass die Engel bewahrt werden, dass die Erde bewahrt wird, dass die Ungerechten fürs Gericht bewahrt werden. Nicht nur das, sondern auch wir selbst sollen bewahren. Und zwar sollen wir 7 Stücke bewahren. Und die will ich euch jetzt sehr ins Herz hineinreden. Du selbst, Bruder und Schwester, du musst auch bewahren, du musst dabei sein. Du musst dabei sein mit heiligem Ernst. Wenn du irgendwas bekommst, ein Kleidungsstück oder ein wertvolles Buch oder irgendetwas, das bewahrst du auch. Wenn du Geld bekommst, dann tust du es auf die Kasse, wenn du es nicht gleich brauchst. Und wenn du ein Kleidungsstück bekommst, das hängst du schön in deinen Kleiderschrank und schmeißt nicht irgendwie in die Palette. Und so sollen wir auch mit den göttlichen Dingen umgehen. Wir sollen auch bewahren, und zwar 7 Stücke, die nenne ich euch jetzt. Erstens, wir sollen uns selbst in der Welt und von der Welt unbefleckt bewahren. Das heißt, wir sollen Acht geben, dass wir uns nicht beflecken. Unsere Gedankenwelt, unsere Traumwelt, unsere Triebwelt, unsere Augen durch das Anschauen von Sünde, unsere Ohren durch das Anhören von Schmutz und Dreck. Wir sollen uns selbst bewahren in dem Kosmos, das heißt in der Welt der Versuchlichkeiten, der Sünde, wie sie jetzt ist, die wird Kosmos genannt. Und das steht geschrieben in Jakobus 1, Vers 23. Bitte, ich lese es vor, damit ihr es nachprüfen könnt und zu Herzen nehmt. Jakobus 1, 23 heißt es, Jakobus 1, 3, nein, es muss, ist der 27. Vers. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist der. Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen. Das ist ein wichtiger Gottesdienst. Das ist ein Stück, das man der Weisen und Widmen sich annimmt. Damals gab es keine Weisen- und Witwenrente wie heute. Heute ist ja dafür gesorgt. Der Staat hat ja heute für Weisen und Witwen gesorgt. Ich kenne Witwen, denen geht es besser, als es ihnen ging, als ihr Mann lebte, wenn gewisse gute Dinge zusammenkamen. Davon will ich nicht sprechen. Aber damals, da waren die Weisen und Witwen einfach preisgegeben. Wo kein Mann war, da haben die anderen mit so einer schwachen Frau, einer Witwe gemacht, was sie wollten. Und in gewisser Beziehung ist das auch noch heute der Fall. Wir haben viele Witwen unter Tränen erzählt, wie sie einfach den brutalen Männern preisgegeben sind, in vielen Stücken. Ich könnte euch da schauderhafte, unglaubliche Dinge erzählen. Also das erste Stück lautet, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist der, wird Weisen und Witwen in ihrer Dankbarkeit besuchen. Zweitens, sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Meine Lieben, ein Kind kann heute, ein 10-jähriges Kind, ein 12-jähriges Kind, ein 14-jähriges Kind, kann heute unmöglich durch eine Großstadt gehen und die Reklamen sehen, die Kinobilder und die Kabarett- und Varieté-Einladungen und all den Dreck und die Ständer, die Kioske, die Giftbuden mit ihren nackten Weibern und ihren zigarettenrauchenden Jünglingen und so weiter und ihren Wörtern und Totschlägern, all diese Lektüre, wovon unser Volk überschwemmt ist. Ein Kind kann kaum durch die Straßen gehen, ohne befleckt zu werden. Aber nicht nur die Kinder, auch die Großen, auch die Großen. Und da haben wir die Aufgabe und die Möglichkeit, uns von der Welt unbefleckt zu erhalten. Pastor Muttersohn hat erzählt, dass er früher, wenn er im Zug fuhr, und da waren Leute, die haben dann illustrierte Zeitungen gelesen und haben die dann liegen lassen, wenn sie ausstiegen. Und da hat er sie genommen und hat sie mal durchgeblättert und hat die Bilder betrachtet und hat auch mal was gelesen drin. Ja. Sie zu kaufen, das wäre für ihn eine Sünde, ein Unrecht gewesen. Aber wenn sie da lagen, hörten immer, dann hat er sie genommen, hat mal reingeguckt, ist ja nichts dabei. Und dann hat er erzählt, ich habe gemerkt, dass durch das Anschauen der Bilder ich mich befleckte. Und habe mir gesagt, oh Gott, ich soll mich unbefleckt erhalten von der Welt und diese illustrierten Zeitungen, das ist Welt. Also weg damit. Von dem Augenblick an habe ich keine illustrierte Zeitung mehr angeguckt. Ihr könnt sagen, das ist gesetzlich, das ist engherzig. Könnt ihr sagen. Gut, Muttersohn war so eingestellt. Und ich muss sagen, ich persönlich bin auch so eingestellt. Ich habe einen lieben Freund und Bruder und Mitarbeiter, ein prächtiger Kerl. Und bei dem wohnt, in seinem Häuslein, wohnt unten einer, der fährt die Sammelmappen aus, die Wirtschaften und so weiter kommen. Schon immer so 12, 15 illustrierte Zeitungen, so Sammelmappen. Und der hat dann, ja, hunderte von Sammelmappen. Und wenn eine neue Sammelmappe kommt, da gibt er sie seinem Hausherrn und sagt, hier, die können Sie mal 2, 3 Tage behalten, ehe ich sie dann ausfahre. Und das hat er auch gemacht. Aber nur ein paar Jahre, 2, 3 Jahre. Dann sagt er, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Weg damit! Ich guck's nicht mehr an. Guck's nicht mehr an. Man kann denken darüber, wie man will. Von der Welt unbefleckt erhalten. Die Augen, die Ohren, das Herz, die Gedanken, die Sinne und die Träume unbefleckt erhalten. Meine Lieben, das sollen wir. Wir sollen uns unbefleckt bewahren. Das Wort bewahren oder erhalten ist im Griechischen das gleiche Wort, nebenbei bemerkt. Erhalten oder bewahren. Zweitens, wir sollen die Innenziele Gottes festhalten. Johannes 15, Vers 10, das ist ein ganz wunderbares Wort. Ich bin erst ziemlich spät dahinter gekommen, dass dieses Wort Innenziel, was das beinhaltet, das heißt, was sein Inhalt ist, da heißt es, 15, Vers 10, wenn ihr meine Innenziele bewahrt, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Innenziele meines Vaters bewahrt habe und in seiner Liebe bleibe. Es gibt ein Wort, das heißt Entole, das heißt Innenziel. Es gibt in der Welt Außenpolitik und Innenpolitik. Und so gibt es Ziele, die man nach außen hat, zum Beispiel ein Beamter, dessen Ziel ist, morgens in sein Büro zu gehen und da zu arbeiten und so weiter. Aber was er innerlich vorhat, was sein Innenziel ist, seine tiefsten Gedanken und Sehnsüchte, das weiß keiner. Doch wie es da drin aussieht, geht keinen was an, heißt in einem Lied. Und wir dürfen die Innenziele Gottes kennen. Die Engelwelt und die Geisterwelt, die kennen nur die Außenziele Gottes. Gericht, Strafe, Tod, Verderben für die Gottlosen. Das sind seine Außenziele. Aber seine Innenziele, die sind höherer Art, die sind gewaltigerer Art. Die sagen, auch da, wo Gericht ist, da kommt einmal Errettung heraus. Aber diese Innenziele, die kann die Welt nicht verstehen und nicht fassen. Aber die dürfen wir fassen und die sollen wir bewahren, die sollen wir festhalten. Wenn meinetwegen wir ein Leid erfahren, Krankheit, Todesfall, Not, Verleumdung, Hass der Welt, dann sollen wir sagen, all diese Dinge, die benutzt Gott, um sein Ziel der Vollendung zu erreichen. Und wenn man diese Innenziele festhält, dann bleibt man in seiner Liebe. Wir sollen die Innenziele Gottes bewahren. Und die Innenziele Gottes sind immer Heil, Herrlichkeit, Frieden und Segen. Oh ihr Lieben, wenn ihr jetzt das fassen könntet, wenn ihr das mitnehmen könntet, dann wäre es wert, dass ihr den Weg hierher gemacht habt. Glaubt mir das. Glaubt mir das. Da wäre 100-mal bezahlt, der Weg hierher. Wenn ihr fassen könntet, die Innenziele Gottes sind immer Rettung und Seligkeit. Auch wenn es nach außen in den Tod und in die Schande geht, ist es doch Rettung und Seligkeit. Und diese Innenziele, die sollen wir bewahren und dadurch bleiben wir in der Liebe Gottes, wenn wir seine Innenziele festhalten. Das ist etwas. Weiter. Wir sollen uns bewahren rein im Dienst. Oh, das wäre ein Wort für dienende Brüder und Schwestern. Denn man kann auch im Dienst sich verunreinigen. Oh, was sind das für ernste Wahrheiten. Ich will nur ein Gotteswort dazu sagen. Das steht in 1. Timotheus 5, Vers 22, dass wir im Dienst uns rein bewahren sollen. Da heißt es, die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre oder erhalte dich selbst keusch. Es handelt sich hier um die Handauflegung. Wenn man einem Menschen die Hände auflegt, dann strömen Gottes Kräfte durch unsere Hände in diesen Menschen. Und dieser Mensch, der kann entweder eine Ausrüstung zum Dienst bekommen oder kann gesund werden oder irgendwas. Das habe ich hunderte Mal erlebt. An mir und an anderen durch meine Hände. Ich könnte da wunderbare Dinge erzählen, aber ich darf das nicht. Ich darf keine Propaganda machen mit diesen Dingen. Das ist mir eine Sünde. Andere, die reden davon. Ich tue es nicht. Wenn nun meine Hände nicht rein sind und ich lege einem Besessenen die Hände auf und ich habe irgendetwas in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist, dann springt die böse Macht von dem Betreffenden auf mich über. Das habe ich auch einmal erlebt. Vor vielleicht 20 Jahren. Und man nimmt Teil an fremden Sünden, dann springen die fremden Sünden auf einem über. Deshalb lege die Hände niemand schnell auf, habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich rein im Dienst. Wenn man einen Dienst tut und ist nicht ganz rein, da hat der Teufel ein Anrecht an uns. Ich könnte das aus der Bibel beweisen. Reiniget euch, die ihr des Herrn Geräte traget. Aus dem Wort. Wo einer glaubt, des Herrn Geräte zu tragen, und wenn es nur ein Turnbandgerät ist, und er erhält sich nicht rein, dann kommt er in besonderes Gericht. Meine lieben Freunde, was sind das für ernste Dinge? Bewahren wir uns rein im Dienst. Legen wir die Hände niemand schnell auf. Fragen wir uns, ist mein Leben ganz in Ordnung, ist nichts mehr da? Ich war mir damals, als dieser Dämon auf mich überfuhr, keiner Schuld bewusst. Ich wusste nicht, was da war. Und doch bin ich von einer furchtbar finsteren Macht ergriffen worden, noch vergrauenhaft. Ich bin gleich hinübergesprungen zu meinem Freund und Bruder Karl Geier. Der wohnte gerade, war in Karlsruhe, der wohnte gerade um die Ecke rum. Und hat gesagt, Karl, ich habe das erlebt. Lege mir die Hände auf und löse mich von dieser finsteren Macht. Das hat er getan und da wurde ich wieder frei. So was muss man mal erlebt haben, da versteht man etwas. Und wenn einer sagt, sowas gibt's nicht, das ist genauso wie wenn ein Blinder sagt, es gibt keine Farben. Man wundert, er ist ja blind, weil er die Farben nicht sehen. Und wenn einer von göttlichen Dingen nichts weiß, dann sagt er, sowas gibt's nicht. Sowas gibt's! Sowas gibt's! Und stünde ich nicht hier, meine Freunde. Das sind ernste Dinge. Viertens, wir sollen uns bewahren in der Einheit des Geistes, Epheser 4, Vers 3. Einheit des Geistes, das ist etwas Großartiges. Da heißt es, wendet Fleiß an, die Einheit des Geistes zu bewahren. Da muss man fleißig sein, da muss man sich anstrengen. Jeder Gläubige hat denselben Geist, den Geist Jesu Christi, sonst ist er kein Gläubiger. Aber das ist sehr schwer, das festzuhalten, das zu bewahren. Denn es gibt ja komische Heilige. Es gibt ja alle möglichen. Es gibt Heilige in der katholischen Kirche. Es gibt Heilige bei den Methodisten, bei den Baptisten, bei den Zapatisten, bei Altisten und anderen. Es sind überall Heilige drin, wahre Heilige. Und da soll man festhalten, die denselben Geist Jesu Christi haben, wie ich ihn habe. Mit denen bin ich eins, das ist eine Einheit. Die liebt der Herr, die gehören dem Herrn. Und das, ob das ein Neger ist oder ein Franzose oder ein Japaner, das spielt gar keine Rolle. Das spielt gar keine Rolle. Ich kenne eine Reihe von gläubigen Negern und Franzosen und Japanern. Ja, eine Reihe. Ich habe schon Japaner gedolmetscht und so weiter. Aus dem Japanischen ins Englische. Das heißt, ich habe die haben Englisch gesprochen, ich habe dann ins Deutsche gedolmetscht. So was, ja. Ich weiß, wie das ist. Und das ist was Wunderbares, wenn man spürt, hier ist eine Einheit des Geistes. Soll man bewahren. Man soll mit anderen Worten alle Heiligen lieben. Liebe zu allen Heiligen, wo sie auch seien. Wir sollen jeden Tag alle Heiligen feiern. Jeden Tag. Alle Heiligen. Aber wer noch weiter sieht, der kann auch jeden Tag aller Seelen feiern. Denn nach aller Heiligen kommt alle Seelen. Erst kommen die Heiligen dran. Und dann kommen alle Seelen dran. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Wer es nicht fassen kann, der lasse es liegen. Meine Lieben, was sind das für wunderbare Dinge? Ich gehe weiter und sage Nummer 5. Wir sollen uns unbeschwerlich halten von allem. 2. Korinther 11, Vers 9. Ich will dieses Wort vorlesen, weil ich es für sehr, sehr wichtig halte. Und weil es uns allen etwas zu sagen hat. Da sagt Paulus, als ich bei euch anwesend war, ihr Korinther, und Mangel litt, hat er Mangel gelitten. Hat er vielleicht keine Geleitung gehabt, vielleicht nicht satt zu essen gehabt, war vielleicht krank. Als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, denn meinen Mangel erstatteten die Brüder, die aus Mazedonien kamen. Die Korinther haben den Mangel leiden lassen, aber die aus Mazedonien, die haben ihm dann geholfen. Ich bin niemand zur Last gefallen. Und deshalb steht da in dem 9. Vers, ich hielt mich in allem unbeschwerlich und werde mich also bewahren. Ich will euch nicht zu Beschwerdis fallen, ihr Korinther. Ihr lieben Brüder, wir sollten uns bewahren davor, dass wir anderen Leuten zur Last fallen. Wenn ich merke, da ist einer, der will mich nicht haben, dann bleibe ich einfach weg. Da bin ich beleidigt und gekränkt. Ich will niemand zur Last fallen. Lasst euch das sagen. Falle keinem Menschen zur Last. Ich möchte aber allen Menschen zur Lust und zur Hilfe und zur Freude sein, soweit ich kann. Ich möchte aber keinem zur Last fallen. Ich werde mich bewahren, dass ich unbeschwerlich bin, dass ich für niemand eine Beschwernis bedeute. Meine Lieben, das ist auch etwas, was zum Takt gehört und was viele Gläubige nicht kennen. Viele Gläubige nicht kennen. Ich könnte euch da auch ein Lied erzählen. Aus eigenem Leben. Sechstens, wir sollen uns im Glauben bewahren oder den Glauben bewahren. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Lauf gelaufen. Ich habe den Kampf vollendet. Von jetzt ab liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Er hat sie noch nicht. Sie liegt bereit dort oben, die Krone der Gerechtigkeit. Wie der Herr der gerechte Richter mir geben wird an jenem Tage. Aber nicht allein nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben oder die sein Kommen liebend ersehnen. Die bekommen die Krone. Und ich will den Glauben bewahren, den Glauben festhalten. Herr, ich will dir vertrauen. Und wenn wir Leib und Seele verschmachten, bist du dennoch alle Zeit meines Herzens Trost, mein Teil. Das heißt, den Glauben bewahren. Ich danke dir, Herr, ich danke dir, obwohl es wehe tut. Was ich jetzt erleben muss, das tut mir so wehe, das bricht mir fast mein Herz. Und dennoch danke ich dir, und dennoch danke ich dir. Denn du hast gesagt, sage Gott Dank, alle Zeit für alles. Wenn ich das nicht könnte, wäre ich kein glücklicher Mensch. Ich wäre ein gequälter Mensch, ein unzufriedener Mensch. Warum muss ich gerade das durchmachen? Warum gerade ich? Und so weiter. Nein, den Gefallen tue ich dem Teufel nicht. Ich verjage den Teufel, indem ich lobe und danke alle Zeit für alles. Bitte, glaubt mir das und macht's gerade so. Und so hat Paulus gemacht. Ich habe den Glauben gehalten, obwohl er eingesperrt war und war ins Meer geworfen worden und war wilden Tieren vorgeworfen worden und war von wilden, von unechten Brüdern verfolgt. Das macht man alles nicht aus. Das hat er überwunden und hat Glauben gehalten, das Innenziel festgehalten. Siebtens, wir bewahren uns selber in Gottes Liebe. Ah, das ist was. Wir bewahren uns selber in Gottes Liebe. Das steht im Judasbrief, Vers 21. Das will ich euch auch noch vorlesen. Judas 21. Da heißt es, bewahret euch selbst in der Liebe Gottes. Ja, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn das machen? Mich in der Liebe Gottes bewahren. Indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Indem wir auf den wiederkommenden Heiland warten, bewahren wir uns selbst in der Liebe Gottes. Bewahrt euch selbst. Ich habe also von siebenfachen Bewahren gesprochen, will damit gleich zum Ende kommen. Wir sollen uns bewahren, erstens unbefleckt in dieser Welt, zweitens die Innenziele Gottes, drittens, rein im Dienste, viertens, in der Einheit des Geistes, fünftens, unbeschwerlich zu sein, keinem beschwerlich zu fallen, sechstens, im Glauben und siebtens, in der Liebe Gottes sollen wir uns bewahren. Seht ihr, dass die Bewahrung eine wichtige Sache ist? Und seht ihr, dass es bei der Bewahrung auch auf uns ankommt? Natürlich können wir das alles nur aus der Macht Gottes, aus uns selbst können wir das nicht. Aber wenn wir die Kräfte Gottes nehmen im Glauben, durch das Gebet, durch das Loben und Danken, einsam oder gemeinsam, indem wir das immer wieder nehmen, jeden Tag, dann haben wir auch diese wunderbaren Bewahrungskräfte. Wir werden bewahrt von Gott, wir werden bewahrt in Gott und werden bewahrt für Gott. Denn wir werden ja für ihn einmal da sein, zu seinem Lob und zu seinem Dienste. Und es gibt im Weltenall, und damit schließe ich, gibt es ein Vierfaches, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Menschheit, für alle Engel und Geister und für alles, was erschaffen ist. Erstens, die Schöpfung. Zweitens, die Errettung. Drittens, die Bewahrung. Und viertens, die Vollendung. Die Bewahrung ist die Brücke von der Rettung zur Vollendung. Und die wollen wir gehen. Wir wollen uns bewahren lassen und da kommen wir auch hinein in die Vollendung. Und die Freude des Herrn ist unsere Stärke und trägt uns und führt uns bis zum Ziel. Gelobt sei sein Name, dass er nicht nur ein Schöpfer ist, nicht nur ein Retter ist, sondern auch ein Bewahrer ist. Und wer sich bewahren lässt und sich selbst bewahrt in der Kraft Gottes, der kommt hinein in die Vollendung. Brüder und Schwestern, es lohnt sich, dass wir uns ihm ganz hingeben, dass wir uns von ihm bewahren lassen und dass wir uns in seiner Kraft selber bewahren, bis zum Ziel. Maranatha, der Herr kommt bald. Lassen wir uns bewahren. Amen. Amen.